Woran denken Sie bei Schwestern?
Privilège. Avoir une sœur, c'est le privilège absolu.
Privileg. Eine Schwester zu haben, ist das absolute Privileg. Ich glaube, mit 10 erfuhr ich, dass es Schwestern geben soll, die sich nicht von Herzen lieben. Das schien mir unmöglich. Für mich war meine Schwester immer eine gute Fee.
La fée, voilà.
Um Schwestern geht's in dieser Ausgabe von Buchgefühl, Reden und Lesen und um einen Roman namens Das Buch der Schwestern. Aber auch um den idealen Brief, den Papst und die Frage, wie man ein unveröffentlichtes Manuskript für die Ewigkeit aufbewahrt, ohne es zu veröffentlichen. Willkommen dazu, sagt Judith Heidkamp. Und dies hier ist die belgische, in Paris lebende und unglaublich viel schreibende Bestseller-Autorin Amélie Nothomb.
Oui, qu'une sœur peut sauver, ça j'en suis sûre.
Dass eine Schwester retten kann, davon bin ich überzeugt. Ich wurde von meiner Schwester gerettet. Ich hoffe, dass ich sie gerettet habe. Verliebtheit rettet selten. Schwesternliebe kann das. Und Schuldgefühle kenne ich selbst sehr gut. Ich fühle mich sozusagen verantwortlich für alles, was passiert. Das ist ein Komplex, der sehr zerstörerisch ist und für den man absolut nichts Schlechtes getan haben muss. Das Problem dieser Schwester ist auch meins.
Donc ça c'est le problème que l'une des deux sœurs a est en effet un problème que j'ai.
Das ist in vielen ihrer Bücher ein Thema, oder?
La culpabilité, oui, beaucoup. Et à mon avis, on va encore en entendre parler beaucoup parce que.
Ja, sehr viel. Und da wird auch noch viel kommen. Damit bin ich noch nicht fertig, auch wenn ich viel daran arbeite. Die gute Seite ist, es steckt viel Romanhaftes drin.
Un complexe de culpabilité surdéveloppé suscite beaucoup d'imagination.
Ein übertriebener Schuldkomplex regt die Fantasie an. Man findet immer einen Grund, um zu sagen, ja, deinetwegen ist das so.
Am 13. November 1973 gebar Nora ein Mädchen, das sie Tristan taufte. »Sie sieht aus wie du«, sagte sie zu dem frischgebackenen Vater. »Blass und blond.« Bezaubert kehrten die jungen Eltern so früh wie möglich heim. Das Zimmer für das Baby war bereit. Tristan entpuppte sich als Schreikind. Florent und Nora eilten abwechselnd zu ihrem Bettchen, gaben ihr das Fläschchen, nahmen sie auf den Arm und wussten nicht so recht, was sie tun sollten. Sie fragten einen Kinderarzt, der die Vulgata der damaligen Zeit rezitierte. »Nichts«, wenn sie immer gleich springen, wenn sie schreit, wird sie nur noch mehr schreien. So verziehen sie sie nur. Das Problem war nur, dass sie das Kind nachts durch die Tür weinen hörten, was unter den gegebenen Umständen schwer zu ignorieren war. Eines Nachts nahm Florent das vielleicht 2 Wochen alte Baby aus dem Bettchen und sagte streng, »Anscheinend bist du mir ähnlich, also sage ich dir, hör auf, Tristan. Mama liebt dich, ich liebe dich, alles ist gut. So, und jetzt ist Schluss mit dem Rumgeheule.« Dann ging er wieder ins Bett. »Na, das hat ja gesessen«, flüsterte Nora.
»Ich glaube, sie hat mich verstanden.«
Die Kleine weinte nie wieder.
Ein Ausschnitt ganz vom Anfang des Buchs der Schwestern von Amélie Nothomb, vor kurzem in deutscher Übersetzung erschienen. Da ist Tristan eben noch Einzelkind und lernt schnell, dass sie etwas falsch macht oder gar irgendwie falsch ist. Später stützen sich Tristan und Laetitia gegenseitig, aber Amélie Nothomb führt mit ihnen eben doch vor, was das macht. Liebe und Zuwendung ohne Wenn und Aber oder nicht. Wenn sie sich selbst als große Schuldige beschreibt, als grande coupable, dann ist das selbstironisch und unterhaltsam und ernst zugleich. In vielen ganz oder halb autofiktionalen Büchern hat sie von Situationen erzählt, wo sie dieses Gefühl hatte. Eines der berühmtesten, der frühe Erfolg mit Staunen und Zittern, wo die Japan-begeisterte Erzählerin erleben muss, dass ihr Enthusiasmus leider nicht richtig ankommt oder eben nicht richtig ist und sie Stück für Stück ins Abseits befördert wird. Ist Schreiben ein Mittel dagegen?
L'écriture? Alors l'écriture c'est à double tranchant parce que l'écriture soigne et fragilise en même temps.
Das ist ein doppeltes Schwert, das Schreiben. Es heilt und erschüttert gleichzeitig. Zuerst ist es sehr wohltuend. Aber nachdem ich das schon seit 35 Jahren intensiv mache, merke ich, dass es mich auch sehr zerbrechlich macht, weil es diese Fragen überreizt. Schreiben ist Gefahr und Rettung.
L'écriture suscite plus de danger et suscite plus de salut.
Serait-il imaginable?
Wäre es denkbar, damit aufzuhören?
C'est parfaitement inimaginable.
Undenkbar. Ich habe in 35 Jahren an einem einzigen Tag versucht, nicht zu schreiben. Und es war die Katastrophe. Innerhalb weniger Stunden fühlte ich mich in pubertäre Angstzustände zurückversetzt. Ins Nichts. Das habe ich verstanden. Nie wieder.
Donc j'ai bien compris. Plus jamais ça.
Als ich dieses Gespräch vorbereitet habe, habe ich gedacht, dass ihr öffentliches Bild schon sehr gut gezeichnet ist. Amélie Nothomb steht ganz früh auf und schreibt stundenlang und dann beantwortet sie all diese Briefe hier. Sie liebt Champagner, sie ist etwas exzentrisch, also so eine vertraute Figur, die ist auch sehr effizient, oder?
Das ist aber nichts Künstliches. Man hat mir das oft gesagt, sie haben eine Persona erfunden. Aber ich bin diese Person. Ich bin so. Es stimmt, dass ich es erst lernen musste, eine öffentliche Person zu sein. Das war überhaupt keine Begabung von mir. Ich bin eigentlich sehr schüchtern. Jetzt bin ich Schriftstellerin, sogar Bestsellerautorin. Ich musste lernen, mit Leuten umzugehen. Natürlich musste ich lernen, über mich zu sprechen, aber tatsächlich, ich kann Ihnen keine andere Person anbieten.
Das Buch der Schwestern ist nach Amélie Nothombs Zählung ihr 102. Buch. Veröffentlicht hat sie aber nur ein Drittel ihrer Manuskripte. Und was sie ihrem Verlag Albin Michel überlässt, das bestimmt sie allein. Der Rest bleibt unter Verschluss. Dafür ist sie sehr treu und hat das Haus seit 1999 nicht gewechselt. Angebote dürfte es gegeben haben. Der Verlag muss also wohl oder übel akzeptieren, obwohl er sicher recht gerne noch mehr Nothomb-Bestseller hätte. Aber diese Autorin macht, was sie will. Mit der Hand schreiben zum Beispiel. Social Media komplett auslassen. Jeden Morgen um 4 anfangen, so heißt es jedenfalls. Und am allerwichtigsten sind ihr ihre Leser und Leserinnen und ihre Korrespondenz mit ihnen. Beeindruckend, all diese Briefe hier zu sehen. Haben Sie das da hinten alles schon erledigt?
Alles hier ist geordnet. Diese hier im Raum habe ich noch nicht beantwortet. Die erledigten Briefe sind woanders. Es sieht nicht so aus, aber ich kann jeden Brief ganz einfach wiederfinden. Das System ist eher tibetanisch, nicht rational. Deshalb kann ich das gut behalten.
Erklären Sie uns die Kategorien.
Das auf dem Tisch hier, bis auf diesen Stapel, ist nach Namen geordnet. Da, das ist der Stapel des Herzens, Menschen, die ich sehr liebe. Und alles auf diesem Tisch nach Eingang. Also die Namen, das Herz, die Zeit.
Les noms, le cœur et le temps.
Und haben Sie eine Anzahl, die Sie jeden Tag abarbeiten?
Je dois répondre à 20 lettres par jour.
Ich muss jeden Tag 20 Briefe beantworten. Das ist die ideale Zahl. Wenn ich weniger schaffe, werde ich irgendwann unter den Briefen zusammenbrechen. Mehr als 20 ist schlecht, weil die Briefe dann schlechter werden. Das will ich nicht. Und weil das zu noch mehr neuen Briefen führen würde, was trotz allem nicht das Ziel der Sache ist. Ich bekomme ja jetzt schon zu viele. Also 20 am Tag, ideal.
Und die ideale Länge?
Ich versuche, das den Leuten klarzumachen. Der ideale Brief, das ist wirklich ein Blatt wie dieses hier, von beiden Seiten. Das versuche ich selbst auch. Es gibt Leute, die schreiben viel länger, manche viel kürzer. Ich selbst bemühe mich um dieses Format.
Wollen die Hilfe von Ihnen?
Mais ça va dans
Das geht in alle Richtungen. Manche sind extrem literarische Korrespondenzen in der Welt der Ideen. Faszinierend. Manchmal sind es Hilferufe, manchmal Geständnisse. Es gibt alles.
Parfois, c'est juste des échanges de confidences extrêmement sympathiques. Ça va dans toutes les directions.
Und was machen Sie dann mit all den Briefen?
Les archives que vous avez mentionnés, c'est ici dans la maison ou c'est chez vous?
Ce n'est pas dans la maison. Je fais un tri. L'immense majorité, je le garde pas.
Ich sortiere. Das Allermeiste behalte ich nicht. Das wirklich Wertvolle, ja. Ich bewahre es auf in einem Koffer in meiner Wohnung in Brüssel, der nach meinem Tod zerstört wird. Niemand außer mir wird diese Briefe sehen.
À ma mort, personne ne les verra.
Okay, vous gardez ça pour
voilà,
vous.
C'est pour voilà. Moi.
Exactement. Et ça,
wissen Sie, wie viele Briefe das inzwischen sind?
De lettres jusqu'à aujourd'hui?
Glücklicherweise habe ich nie gezählt. Die Zahl wäre vermutlich beunruhigend.
Das erinnert mich jetzt an dieses Thema, wie mit Ihren anderen Manuskripten nach Ihrem Tod umzugehen ist.
Qui concerne les manuscrits, les autres.
Donc les manuscrits non publiés, qui seront infiniment plus nombreux.
Die nicht veröffentlichten Manuskripte, die viel, viel zahlreicher sind als die veröffentlichten, sollen nicht zerstört werden. Das sind ja auch meine Kinder. Ich will aber auch nicht, dass sie öffentlich werden. Dafür sind sie nicht gemacht. Also gibt ein echtes Problem auf. Wie macht man sie unzugänglich, ohne sie zu zerstören? Ich habe da wirklich einen Think Tank eröffnet. Und der beste Vorschlag kam von einem Baumschulförster aus dem Département Corrèze, der sagte, Madame Nothomb, die Lösung ist Baumharz. Wenn man diese Manuskripte in einen Block aus Baumharz schließt, sind sie gleichzeitig auf perfekte Weise ewig und unzugänglich.
Okay.
Gut, jetzt ist immer noch die Frage, was man mit diesem Baumharzblock macht. Ist ja noch ein bisschen Zeit dafür. Mein Traum, das ist noch etwas hypothetisch, aber mein Traum wäre, ihn dem Vatikan zu übergeben. Das ist ein sicherer Ort. Aber ich bin nicht sicher, dass der Vatikan einverstanden ist. Das ist noch ein Problem.
Wenn man sich mit Amélie Nothomb unterhält, ist man immer in diesem Dreieck aus schrägem Humor und sehr liebenswerter Zugewandtheit und klarer Kante. Alles auf einmal. Die Idee mit dem Vatikan kriegt übrigens eine besondere Note, wenn man weiß, dass das Buch, das ihr am allerwichtigsten ist von ihren vielen, vielen Büchern, tatsächlich die gesteigerte Aufmerksamkeit des Vatikans abbekommen hat. Inklusive eines Treffens mit dem Papst, wie sie mir dann erzählt hat. Denn in Zwaff, Durst, auf Deutsch erschienen als Die Passion, erzählt sie in der ersten Person, also als ich, aus der Sicht von Jesus am Kreuz. Und so exzentrisch Nothomb manchmal rüberkommt, dahinter steckten sehr persönliche und tiefe Fragen nach diesem Skandal der Kreuzigung.
Alors, le pape actuel a bien aimé soif.
Der Papst selbst mochte Durst.
Il a réagi, il a bien aimé.
Er hat reagiert.
Les cardinaux n'ont pas
aimé. Er mochte es, die Kardinäle nicht.
Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit?
Er hat nicht viel gesagt, aber dass das Buch ihn berührt hat. Es gab überhaupt keinen Vorwurf. Das war toll. Während die Kardinäle mich eher vorgeladen haben, damit ich mich mal erkläre. Das habe ich abgesagt.
Je devais venir m'expliquer.
Okay.
J'ai refusé.
Haben Sie den Papst getroffen?
Ja, ich habe ihn getroffen. Es war sehr angenehm. Vor etwa einem Jahr, wir haben uns die Hände gegeben. Ich war sehr bewegt. Er hat mir gesagt, ich solle für ihn beten. Extraordinär. Ich habe ja gesagt.
Sie haben mal gesagt, dass das Buch Ihres Lebens sei.
Soif, Durst, bleibt das Buch meines Lebens. Das war das einzige Buch, für das ich so eine Vorbereitung haben konnte. 50 Jahre Vorlauf. Das geht in meinem Leben nicht noch einmal. Danach dachte ich, jetzt kann ich sterben. Ich bin natürlich glücklich, noch am Leben zu sein und weiterzuschreiben. Aber als Schriftstellerin habe ich das vollbracht, was ich tun sollte.
Ich
Ja, schön, wenn man das sagen kann. Und dieses Ende des Gesprächs mit Amélie Nothomb macht jetzt natürlich zwangsläufig sehr neugierig auf ihren Roman Zwaff, beziehungsweise auf Deutsch eben Die Passion, 2022 erschienen. Empfehle ich auch unbedingt, spannende Auseinandersetzung. Aber hier bei uns im Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen gibt es jetzt den auf Deutsch neuesten Roman von Amélie Nothomb. Nach allem, was wir eben gehört haben, ist ja klar, auf Französisch hat sie längst die nächsten Manuskripte verfasst. Da ist letztes Jahr Psychopompe erschienen und das nächste, jetzt im August, wird heißen L'impossible retour, die unmögliche Rückkehr. Susanne Schröder liest aus dem Buch der Schwestern von Amélie Nothomb.
Schade, dass sie nicht so gut aussieht, sagte ihre Mutter. Wie kommst du darauf? Sie sieht sogar sehr gut aus, widersprach ihr Vater. Sie ist schlank, hat ein hübsches Gesicht, tolle Haare und die Brille steht ihr gut. Du hast recht, ich habe mich falsch ausgedrückt. Was ist das Problem? Nora brauchte eine Weile, bevor sie sagte, sie ist eine graue Maus. Überhaupt nicht, sie ist brillant und attraktiv. Ja, ich weiß, wenn man sie kennenlernt, ist sie toll. Aber das sieht man ihr nicht an, sie wirkt wie eine graue Maus. Tristan hielt den Atem an und hoffte auf einen Widerspruch ihres Vaters. Aber so sehr sie auch die Ohren spitzte, sie hörte nur noch die Küsse und Liebkosungen, mit denen die Eltern einander vor dem Einschlafen überhäuften. Es gab zwei Möglichkeiten. Entweder Papa teilte das schreckliche Urteil oder er fand, sie hätten genug geredet über ein Thema, das so viel unwichtiger war als das Zelebrieren ihrer Liebe. Oder beides. Laetitia schlief tief und fest. Auf Zehenspitzen ging Tristan ins Bad, setzte die Brille auf und betrachtete ihr Spiegelbild. Sie hätte das nie von sich gedacht, aber es stimmte schon, was Mama gesagt hatte. Sie wirkte wie eine graue Maus. Grau. Was für eine traurige Eigenschaft. Man konnte das einfach nicht positiv verstehen. Und wie recht Mama hatte. Ihr fehlte jeglicher Glanz. Die Wahrheit dieses schrecklichen Urteils ließ Tristan auf der Stelle erstarren. Graue Maus. Ein hoffnungsloser Fall. Ein dickes Mädchen konnte abnehmen, ein hässliches hübscher werden. Aber was sollte sich an einer grauen Maus groß ändern? Woher den fehlenden Glanz nehmen? Am Verhalten lag es offenbar nicht, denn ihre Eltern hatten ja stets betont, wie vorbildlich sie sich benahm, ohne dass das die geringste Auswirkung auf ihr Äußeres hatte. Aber was war der Grund dafür? Normalerweise kommt der Glanz in einem Gesicht durch die Augen. Ihre glänzten auch, und die Brille fing dieses Licht ein. Also, woran konnte es liegen? Um das zu verstehen, brauchte Tristan einen Vergleich. Und mit wem sollte sie sich vergleichen, wenn nicht mit ihrer Schwester? Sofort fiel ihr Laetitias sprühender Blick ein. Sie verglich ihn mit ihrem eigenen im Spiegel und musste feststellen, dass da nichts sprühte. Wie war dem beizukommen? Sie bemühte sich, ihre Augen glitzern und funkeln zu lassen. Vergebens. Eine tiefe Traurigkeit hinderte sie daran. »Aber warum bin ich so traurig?«, fragte sich Tristan. Und die Antwort sprudelte sofort aus ihrem Inneren hervor. Sie war traurig, weil ihre Eltern immer für sich sein wollten. Nichts an ihrem Verhalten deutete darauf hin, dass sie ihre Tochter brauchten oder dass sie das Wichtigste in ihrem Leben war. Graue Maus, das war so etwas Durchschnittliches, das zu ihrem tragischen Geschick passte. Es war ja nicht so, dass Papa und Maman sie nicht liebten oder böse zu ihr waren oder sie schlugen oder sie ihnen egal war. Es war schlimmer. Was kann man gegen Lauheit tun? Nichts. Das schreit nicht zum Himmel, es lässt einen nur mittelmäßig leiden. Zu Laetitia sind sie auch nicht anders. Aber Laetitia ist keine graue Maus. Ihre Augen sprühen. Warum? Wieder war die Antwort einfach. Laetitia hatte ihre ersten 5 Jahre nicht in einem emotionalen Vakuum verbracht, weil es die große Schwester gab, die sie von Geburt an mit Zuneigung überschüttet und verhätschelt hatte. Sie war unter den besten Bedingungen zur Welt gekommen, unter dem beständigen Blick der liebenden Älteren. Dass sie Laetitia den eigenen Marsch durch die Wüste erspart hatte, erfüllte Tristan mit Freude. Doch im nächsten Moment holte der Kummer sie wieder ein. Sie wusste, dass ihr Zustand unheilbar war. Was 5 Jahre Mangel in ihrer Seele angerichtet hatten, ließ sich nie wieder gut machen. In ihren Augen leuchtete nicht die Glut der allerersten Liebe. Für sie würde es immer zu spät sein. Jetzt bin ich 8 Jahre alt und weiß, ich bin eine graue Maus. Und das wird nicht wieder gut, dachte sie. Etwas rebellierte in ihr. Maman sagt, ich wirke wie eine graue Maus. Aber das ist ja nur äußerlich. Das heißt, dass ich gut so tun kann, als ob. Und das ist ein Trumpf. Diese Überlegung machte ihr wieder ein wenig Mut. Wenn aber ihr Äußeres nicht für sie sprach, würde sie ewig gegen dieses Schicksal ankämpfen müssen. Sie verstand jetzt auch, dass Menschen nicht spontan auf sie zukamen, weil sie nichts ausstrahlte. Wahrscheinlich wäre es besser, sich damit abzufinden, damit zu ihrer latenten Traurigkeit nicht auch noch die tiefste Verzweiflung käme. Sie ging wieder schlafen. Das Verdikt graue Maus verfolgte sie wie ein düsterer Abzählreim. Es würde von da an ihr Wunderpunkt sein, so viel war ihr klar. Noch 20 oder 40 Jahre später würden diese 2 Worte genügen, um sie erstarren zu lassen. Jede Seele hat ihre Wunde. Und das ist meine. Selten hatte eine 8-Jährige so eine gnadenlose Vernunft. Von da an suchte sie in den Augen der Menschen das Funkeln, das ihr fehlte. Begegnete ihr ein glanzloser Blick, litt sie unter dem heimlich geteilten Leid. Doch was ihr Blick an Feuer verloren hatte, sollte er an Tiefe gewinnen. Laetitia wurde größer und sah neugierig in die Welt. Wenn ihr etwas zu hoch war, fragte sie ihre Schwester. Die Vorschule lag neben der Grundschule. In der Pause kam Tristan die Kleine besuchen und die flog in ihre Arme. Verblüfft von dieser Zuneigung, sagte Magali, »Ich hasse meine große Schwester. Sie streitet immer mit mir.« Von Laetitias Staunen angespornt, fügte sie hinzu, »Nur gut, dass Maman da ist und verhindert, dass sie mich haut.« »Meine kleine Schwester ist auch so gemein«, klagte Blondine. So erfuhr Laetitia, dass große Schwestern nicht zwangsläufig Schutzengel waren und dass es Eltern gab, die in Streitigkeiten zwischen Geschwistern eingriffen, um den Frieden wiederherzustellen. Tristan und Laetitia gingen immer gemeinsam von der Schule nach Hause. Das bot ihnen Gelegenheit für lange Gespräche. »Weißt du«, begann die Jüngere, »nicht alle Schwestern sind wie wir. Magali hat eine große Schwester und Blondine eine kleine, die beide ganz gemein sind. Da haben wir ja Glück. Magali sagt, dass ihre Mutter immer dazwischen geht. Kannst du dir das vorstellen? Wie schrecklich!« »Glaubst du, dass Maman das auch tun würde?« »Niemals.« »Wie kannst du dir da so sicher sein?« »Maman käme da nicht im Traum drauf.« »Warum?« Laetitia war gerade im nervenaufreibenden Fragealter. »Weil Maman andere Sorgen hat als uns.« »Und Papa? Auch?« Die Kleine dachte nach. »Sind unsere Eltern nett?« »Sehr nett.« Tristan verstand, worauf ihre Schwester hinaus wollte, und war beruhigt, dass die Befragung an dieser Stelle zu Ende war. Zu Hause machte sie 2 Becher Schokomilch für sich und ihre Schwester. Es war ein vollkommener Moment. Das ideale Leben fing wieder an. »Die Kinder aus meiner Klasse schauen fern, wenn sie nach Hause kommen.« »Die aus meiner Klasse auch. Möchtest du das?« fragte Tristan. »Nein, ich spiele lieber mit dir.« Sie konnten stundenlang zusammen zeichnen. Manchmal stellten sie sich eine Aufgabe: Pferd, Zug oder Auto. Dann malte jede für sich ihre Version des Themas. Anschließend wurde verglichen. Das sorgte für denkwürdige Lachanfälle. »Warum ist da an der Tür deines Autos ein gelber Fleck?« »Weil das Kind aus dem Fenster gebrochen hat.« Oder sie machten sich gemeinsam an ein Bild mit dem Thema Schule oder Weihnachtsfest. Dann stimmten sie sich über die Details ab. Soll Tante Bobette auf dem Sofa liegen? Kommt drauf an, ob es am Anfang des Essens ist oder am Ende. Tristan behielt die Zeit im Blick. Wenn die Heimkehr der Eltern näher rückte, schalteten sie den Fernseher ein, aber auf stumm, damit der Ton sie nicht störte. Einmal fragte Letizia, warum sie das mache. Weil das Papa und Maman beruhigt. Warum? Sie glauben, der Fernseher passt auf uns auf. Auch wenn es keinen Ton gibt?
Ja.
Sie halten das Fernsehen für Zauberei?
Ja.
Die Kleine riss erschrocken die Augen auf, als wäre ihr eben die Einfältigkeit ihrer Eltern bewusst geworden. Lass ihnen doch ihre Illusionen, fügte Tristan lachend hinzu. Was sind Illusionen? Wenn man an etwas glaubt, das schön ist, aber nicht wahr. Warum? Weil es angenehm ist. Das mag ich nicht. Da hast du recht, aber manche Leute brauchen das. Kaum zu Hause stellte Nora den Ton wieder an. Sie setzte sich aber immer erst nach dem Abendessen vor das Gerät. Irgendwann fragte Letizia, warum sie so viel Wert auf den Ton legte.
Wegen der Gesellschaft.
Was heißt das?
Na ja, das ist, wie wenn jemand da ist.
Aber es ist ja jemand da.
Da hast du recht. Ich kann's dir nicht besser erklären. Oma findet das auch.
Tante Bobettes Verhalten fand Tristan viel einleuchtender. Bei ihr lief der Fernseher ständig, weil sie ständig fernsah. Sie kannte alle Sendungen und alle Moderatoren. Und mit ihrem Lieblingsmoderator schrieb sie sich sogar. Tristan schlug vor, ihr zu Weihnachten ein Bild der heiligen Clara zu schenken.
»Wie kommst du auf so fromme Gedanken?«, fragte Nora.
»Ich habe gehört, dass Clara die Schutzheilige des Fernsehens ist«, erwiderte Tristan.
»Warum? Wurde sie zur Märtyrerin, weil sie jede noch so blöde Sendung anschauen musste, bis sie tot war?«
Niemand kannte den Grund für diese merkwürdige Schutzherrschaft. Bobette jedenfalls bekam ihre Ikone, die von da an gemeinsam mit den signierten Fotos ihres Lieblingsmoderators neben dem Fernseher thronte. Als Letizia in die Grundschule kam, fiel ihr auf, dass ihr ein Ruf wie Donnerhall vorauseilte. »Du bist die Schwester von Tristan«, hieß es, und es klang wie ein Adelsprädikat. Aber Letizia war klug genug zu erkennen, dass dieser Ruf zweischneidig war und gut damit umzugehen. Sie machte sich nichts daraus, dass ihre Fähigkeiten so wenig Aufsehen erregten, und verräumte ihren Stolz in die obersten Regale. Ja, sie konnte seit 2 Jahren lesen und schreiben, aber das sei ja kein besonderes Verdienst. Wenn Kinder es nicht schafften, lesen zu lernen, fühlte sie sich ihnen nicht überlegen. Ihr war klar, dass die Armen eben nicht Tristan zur Schwester hatten. Außerdem verfügte Letizia über Begabungen, die ihrer Schwester fehlten. In Turnen und Musik war sie eine der Besten. Sie wollte Gitarre lernen.
»Gitarre?«, fragte Tristan.
»Warum nicht Klavier?«
»Ich will Rocksängerin werden.«
Dieser Satz aus dem Mund einer 6-Jährigen erfüllte Tristan mit Bewunderung. Einfach gesagt, sprühte Letizia vor Leben.
Sie hatte auch eine rebellische Seite und konnte ziemlich aufsässig sein.
Dann hörte sich der übliche Satz, »Du bist die Schwester von Tristan«, aus dem Mund der Lehrerin plötzlich ganz anders an. Als wollte sie sagen, dass Letizia ruhig auch so brav sein könnte wie ihre große Schwester. Die 11-Jährige lächelte darüber und schämte sich auch ein bisschen, denn sie haderte mit ihrer Bravheit. Das war sie doch nicht freiwillig. Sie wäre gern so frech gewesen wie ihre Schwester und beneidete sie darum. In ihrem tiefsten Inneren war die Bravheit mit dem Schreckensbild der grauen Maus verknüpft. Bravheit war nur ein Euphemismus für ihre Achillesferse. Ach, wie sollte sie denn das Graue ablegen, wenn es doch ihr Wesen war? Nein, dachte sie dann, das ist nicht mein Wesen. Das kommt nur davon, dass ich allein groß geworden bin.
»Papa und Mama kümmern sich weniger um uns als andere Eltern«, sagte Letizia eines Tages zu ihr.
Sie müssen eben arbeiten. Die meisten anderen Eltern müssen das auch. Das hindert sie aber nicht daran, sich mehr um ihre Kinder zu kümmern. Möchtest du, dass unsere Eltern sich mehr um uns kümmern? Ich weiß nicht. Ich möchte, dass Papa und Maman normal sind. Darüber musste Tristan lachen. Wenn unsere Eltern sich mehr um uns kümmern, sind wir weniger zusammen, sagte sie dann. Laetitia dachte nach. Glaubst du, sie lieben uns?
Bestimmt.
Glaubst du, dass sie uns genug lieben?
Was meinst du mit genug?
Die Kleine sah die Ältere böse an. Tristan erkannte, dass sie das Problem nicht übergehen konnte, ohne unaufrichtig zu sein. Also holte sie tief Luft und sagte, »Weißt du, Laetitia, unsere Eltern haben etwas ganz Besonderes. Sie lieben sich.«
»Sie lieben wen?«
»Sich, einander. Sie sind ineinander verliebt.«
»Sie sind ja auch verheiratet.«
»So einfach ist das nicht. Schau dir andere Ehepaare an. Die sind nicht mehr so verliebt. Sie leben nur zusammen. Unsere Eltern sind verliebt wie Verlobte.«
Laetitia überlegte ein wenig. Dann sagte sie,
»Die Eltern von meiner Freundin Pauline lassen sich scheiden.«
»Ja, das kommt vor. Für Pauline ist das schwierig. Deine Freundin hätte bestimmt lieber solche Eltern wie unsere.«
Dieser Schluss erschien Laetitia annehmbar. »Die anderen Schwestern lieben sich nicht so wie wir,« sagte sie schließlich. »Und die anderen Eltern lieben sich nicht so wie unsere. Das ist eine gute Weise, die Dinge zu sehen. Ich will dich heiraten.«
»Einverstanden. Wir heiraten heimlich.«
»Warum heimlich?«
»Weil es verboten ist. Man kann seinen Bruder oder seine Schwester nicht heiraten. Das ergibt Monsterkinder.«
»Dann machen wir keine.«
»Einverstanden.«
Tristan organisierte die geheime Zeremonie. Sie bastelte für ihre Schwester einen Klappzylinder aus Karton, besorgte zwei Plastikringe und band sich einen geborgten Vorhang um den Kopf. Wie eine schizophrene Bauchrednerin war sie zugleich Priester und Braut. Laetitia gefiel die Hochzeit. Die selbstverständliche Rollenverteilung hinterfragte sie nicht. Nur Tristan dachte kurz darüber nach.
Amélie Nothomb, ein Ausschnitt aus dem Buch der Schwestern, vor kurzem erschienen in der Übersetzung von Brigitte Große im Diogenes Verlag. Es las die Schauspielerin Susanne Schröder, Regie Martin Trauner, Technik Susanne Harasim. Soweit Buchgefühl, heute mit einem Besuch in der Welt der Amélie Nothomb. Danke fürs Zuhören, ich bin Judith Heidkamp, bis zum nächsten Mal.